Hallo schon wieder, hier ist schon die nächste Podcast-Folge. Diesmal geht es um den Trick in Lemma 15, das fängt ja gut an. Der Trick in Lemma 515. Ich erkläre mal kurz den Kontext. Da hat in der Vorlesung jemand gefragt, bitte können Sie den Trick im Beweis von Lemma 515 nochmal erklären? Ich habe ja in der Vorlesung gesagt, dass das so die Art Beweis ist, die ich nicht so im Detail abfragen würde in einer Klausur oder in der mündlichen Prüfung, wo aber ein, zwei wichtige Tricks passieren, die man sich merken sollte. Und wir haben ja auch schon gesehen, dass diese Art von Trick mehrfach in der Vorlesung eine Rolle spielt. So, das war also die Bitte. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich das am besten machen? Ich kann natürlich den Beweis nochmal durchgehen und darauf hinweisen, wo genau der Trick passiert und was das Besondere ist. Bin mir aber nicht sicher, ob Ihnen das so viel nützt. Und deswegen hatte ich jetzt eine andere Idee. Bitte sagen Sie mir einfach, wenn Sie die Frage, wenn Sie die Person sind, die die Frage gestellt hat und jetzt die Podcast-Folge hören und dann hinterher denken, nee, das meinte ich nicht, ich brauche eigentlich was anderes, dann bitte einfach Bescheid sagen und dann überlege ich mir noch was Neues. Ich habe mir ausgedacht, mit Matrizen von konkreten Größen und auch über einem konkreten Körper, ausgehend davon, das Argument zu erklären, sodass man dann versteht, wie diese besondere Matrix mit den Nullen und Einsen aussieht. Und ab da ist dann, glaube ich, klar, was passiert. Ich probiere das jetzt mal so und hoffe einfach das Beste. Erstens, was mein Sprechen betrifft, das ist ja gerade ganz schlimm, und zweitens hoffe ich, dass das Ihnen wirklich hilft, dabei zu erkennen, was dieser Trick ist und warum der so funktioniert. Hier ist das Beispiel. Die beiden Matrizen M1 und M2 sollen jetzt über den reellen Zahlen definiert sein und sie sollen der Größe 4 kreuz 5 sein. 4 Zeilen, 5 Spalten. Die Voraussetzung war beim Trick, dass sie den gleichen Rang haben. Und jetzt wollten wir irgendwie hinbasteln, dass das Abbildungsmatrizen sind für die gleiche Abbildung von, in dem Fall dann R hoch 4 nach R hoch 5, Vektorraumhomomorphismus und so weiter, alles klar. Und einfach mit geeigneten Basen. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Beweis erklären an diesem Beispiel, aber die Idee, wie man zu dieser einen besonderen Matrix hinkommt, die man dann zweimal interpretiert. Einmal als Abbildungsmatrix für die eine Abbildung und einmal als Abbildungsmatrix für die andere Abbildung. So kam ja der Zusammenhang zustande. Okay, B1 Hut ist die geordnete Standardbasis von R hoch 4. Zum Beispiel, es könnte auch eine andere geordnete R-Basis von R hoch 4 sein. Genauso C1 für R hoch 5. Wenn Sie möchten, dann denken Sie an die geordnete Standardbasis, aber das müssen Sie nicht, es kann irgendwas sein. Und jetzt soll Phi von R hoch 4 nach R hoch 5 ein Vektorraumhomomorphismus über R sein. Und Phi soll so gewählt sein, dass die Matrix M1, mit der wir angefangen haben, genau die Abbildungsmatrix ist für Phi bezüglich der Basen B1 Hut und C1 Hut. Wir wissen aus der ICE-Verbindung, dass das immer geht. Wir können für jede Matrix über jedem Körper, jeder Größe, können wir eine solche Abbildung finden, wenn wir die Basen vorher festlegen, derart, dass das so zusammenpasst. Jetzt haben wir also schon mal M1 als Abbildungsmatrix interpretiert. Und jetzt möchte ich mal die Dimensionsformel, die wir so haben, da drauf werfen. Und zwar mit dem Beispiel, dass der Rang von M1 genau 2 ist. Dann wissen wir, dass der Rang von M2 auch 2 ist. Das war die Voraussetzung, der Rang ist gleich. Und wir gucken mal, wie wir diese Voraussetzung, dass der Rang von M1 gleich 2 ist, wie wir die in dem Kontext jetzt sehen, in dem Kontext der Abbildungsmatrix, so wie wir die jetzt auffassen wollen. Da haben wir Dimensionsformeln. Die Dimension des Startraums, R hoch 4, ist 4. Wir fangen also jetzt an mit 4 gleich Dimension von R hoch 4 über R, gleich, Stichwort Dimensionsformel, Dimension des Kerns von Phi über R plus Dimension des Bildes von Phi über R. Und das Bild hat genau als Dimension den Rang der Matrix M1. Das ist also die Gleichung, die wir haben. Jetzt setzen wir für den Rang der Matrix M1 2 ein und dann bekommen wir 4 gleich Dimension des Kerns plus 2. Wir wissen also jetzt, dass unsere Abbildung Phi einen Kern haben muss, der Dimension 2. Was machen wir mit dieser Information? Na, die Idee im Beweis war, wir nehmen eine Basis her für den Kern über R. Jetzt wissen wir, wie viele Vektoren wir dafür brauchen, denn die Dimension des Kerns ist ja 2. Wir brauchen also 2 Vektoren. Okay, V1 und V2 sollen jetzt Vektoren sein aus R hoch 4, derart, dass sie eine R-Basis für den Kern von Phi bilden. Jetzt können wir das erweitern zu einer Basis von ganz R hoch 4. Das heißt, wir nehmen jetzt noch zwei Vektoren dazu, V3 und V4, sodass insgesamt eine Basis für R hoch 4 rauskommt und die möchte ich jetzt anordnen. B2 Hut wird jetzt folgende geordnete Basis. Vorne stehen V1 und V2, das war das, was vom Kern herkommt. Und danach kommen V3 und V4. Bei V3 und V4 wissen wir nicht, was beim Abbilden passiert, aber wir wissen, dass die Bilder nicht null sein können, denn den Kern haben wir ja vorne schon abgedeckt. Okay, jetzt haben wir eine neue geordnete Basis von R hoch 4 und das ist diese besondere, mit der dann gleich dieser Trick funktioniert. Gucken wir mal weiter. V1 abgebildet mit Phi ist der Nullvektor in R hoch 5. V2 abgebildet mit Phi ist der Nullvektor in R hoch 5. Jetzt kommen V3 und V4. Wenn ich die mit Phi abbilde, dann kommt definitiv nicht 0 raus, denn die liegen ja nicht im Kern. Und wir haben uns in der Vorlesung überlegt, wenn ich Phi einschränke auf das Erzeugnis dieser restlichen Vektoren, also hier jetzt V3, V4, dann ist diese Einschränkung injektiv. Das heißt, die Menge V3, V4, die ja vorher linear unabhängig war in R hoch 4, bleibt nach dem Abbilden mit Phi immer noch linear unabhängig. Jetzt ist also die Menge V3 Phi und V4 Phi in R 5 linear unabhängig über R. Da wir jede linear unabhängige Menge zu einer Basis ergänzen können, können wir jetzt also diese beiden Vektoren hernehmen und können uns noch drei weitere Vektoren suchen, sodass wir insgesamt eine Basis von R 5 bekommen. Wie viele Vektoren wir da suchen müssen, das sagen uns immer die Dimensionen der Vektorräume, mit denen wir da arbeiten. Bei R hoch 5 zum Beispiel wissen wir brauchen 5 Vektoren. Wenn wir also schon 2 haben, die eine linear unabhängige Menge bilden, dann wissen wir, dass wir noch 3 weitere Vektoren suchen müssen. Gut, jetzt möchte ich Bezeichnungen wählen. W1 und W2 sollen 2 Vektoren sein, die ich gefunden habe zur Ergänzung zu einer Basis. W3 soll mein Vektor V3 hoch Phi sein. W4 soll mein Vektor V4 hoch Phi sein und W5 ist noch einer von den fehlenden, die ich noch brauchte. Und es wird gleich klar, warum ich das in dieser Reihenfolge mache. Jetzt kommt da eine neue geordnete Basis raus, diesmal für den Zielraum R hoch 5. C2 Hut soll die heißen und diese Basis sieht folgendermaßen aus. W1, W2, W3, W4, W5. Im Beweis in der Vorlesung sah das so aus, dass wir da diese Vektoren hatten, VL plus 1 bis VN, glaube ich. Wir haben die Bilder davon unter Phi und dann habe ich gesagt, wir ergänzen das zu einer Basis des Zielraums K hoch N. Genau das haben wir hier gemacht. V3 und V4 waren die Vektoren, die haben wir abgebildet und haben jetzt die Bilder hergenommen und noch ergänzt zu einer Basis. Und jetzt kommt der Witz. Wie sieht jetzt die Abbildungsmatrix aus für Phi, wenn ich diese neuen gebastelten Basen B2 Hut und C2 Hut benutze? Gucken wir uns das wirklich mal im Detail an, hier an dieser Stelle. Der erste Basisvektor aus B2 Hut ist V1. Wenn ich den abbilde, kommt 0 raus. Das heißt, die Zeile der Matrix wird einfach eine Nullzeile. Jetzt kommt der zweite Basisvektor. V2, wenn der mit Phi abgebildet wird, kommt ebenfalls der Nullvektor raus. Das heißt, ich habe da wieder eine Nullzeile. Der Witz an diesen Nullzeilen ist, ich muss da nicht nachdenken. Denn in jeder Basis, egal wie die aussieht, kann ich den Nullvektor immer nur auf genau eine Weise darstellen. Ich muss überall den Koeffizienten 0 haben. Wenn also das Bild eines Basisvektors der Nullvektor ist, dann ist da sofort eine Nullzeile in der Matrix. Das kann man sich merken. Das macht vielleicht das Errechnen von solchen Abbildungsmatrizen schneller. Jetzt wird es interessant. Jetzt kommt nämlich der dritte Basisvektor aus B2 Hut, V3. Ich bilde V3 ab mit Phi und lande dann in R hoch 5, muss jetzt diesen Vektor darstellen in der Basis C2 Hut und jetzt kommt der Witz, wie diese Basis gewählt war. Ich brauche den ersten Vektor W1 gar nicht, den zweiten brauche ich auch gar nicht. W3 ist dasselbe wie V3 hoch Phi, das heißt, den brauche ich genau einmal und die anderen beiden brauche ich wieder nicht. Die Zeile ist dann also 00100. Und jetzt kommt der letzte, da sieht das so ähnlich aus. Wenn ich V4 mit Phi abbilde, dann lande ich ja genau bei W4. Das heißt, diesen Basisvektor brauche ich genau einmal und die anderen brauche ich nullmal. Und dann kommt die Zeile 00010 raus. Starren Sie mal kurz auf die Matrix, die da jetzt rausgekommen ist. Sie sehen zwei Nullzeilen und Sie sehen zwei Zeilenvektoren, die aussehen, als ob sie aus der geordneten Standardbasis von R hoch 5 kommen. Und die sind verschieden. Das heißt, diese beiden Vektoren erzeugen jetzt einen zweidimensionalen Unterraum von R hoch 5. Dementsprechend ist der Rang dieser Matrix 2. Das ist nicht so überraschend, denn es ist ja eine Abbildungsmatrix für Phi. Und wir kennen schon eine Abbildungsmatrix für Phi von Rang 2. Dann muss diese auch Rang 2 haben. Der Witz ist aber, dass man das hier sofort sieht. Der Rang ist hier total leicht ablesbar. Und das war der Witz in diesem Beweis. Denn jetzt sind wir dann von der anderen Seite gekommen, von der Matrix M2 ausgehend und haben gesagt, naja, die hat auch Rang 2, das heißt, auch da können wir sowas hinbasteln, sodass die Abbildungsmatrix so aussieht. Und das war das, was in der Vorlesung im Beweis am Ende dann das Schlussargument gebracht hat. Ich hoffe, dass diese konkrete Umsetzung und Erklärung dabei geholfen hat, diesen Trick zu verstehen und noch ein bisschen mehr zu würdigen, warum der so schön ist und so gut funktioniert. Und wie schon am Anfang gesagt, wenn Sie die Frage gestellt haben und sich eigentlich was anderes vorgestellt haben hier bei meiner Erklärung, dann sagen Sie mir bitte Bescheid. So, bis zur nächsten Folge.